Herzlich willkommen zur 271. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Heute nehmen wir Sie mit auf eine außergewöhnliche literarische und kunsthistorische Reise und ich freue mich sehr, Ihnen ein ganz besonderes Buch vorstellen zu dürfen. Ich bin Uwe Kulnig und begleite Sie durch die heutige Sendung. Mein Gast ist die Autorin Marie Gatté, die uns ihren Roman Mirador präsentieren wird. Das Buch erzählt die faszinierende Geschichte eines Gemäldes des berühmten Augsburger Reisemalers Johann Moritz Rugendas. Er lebte 1802 bis 1858. Und dass das mexikanische Anwesen El Mirador und den majestätischen Pico de Orizabar. Sie haben soeben einen Ausschnitt daraus gehört. Lassen Sie sich von den farbenprächtigen Bildern und den spannenden Familiengeschichten begeistern, die Marie in ihrem Roman lebendig werden lässt. Schön, dass du heute bei uns ins gläserne Studio gekommen bist, liebe Marie, und ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die tolle Einladung und ich freue mich, über Mirador zu plaudern.
Was hat dich heute eigentlich am meisten verwundert, den Tag über? Worüber hast du dich gewundert?
Über den Tag heute.
Ja.
Ich habe mich gewundert, dass hier jemand mich einlädt, dass ich, die kleine Französin aus den Ardennen, plötzlich mitten in München bin und erzähle von einem Maler in Mexiko und Augsburg.
Dann ist das Gegenteil, nämlich, ich beziehe mich mal auf den letzten Monat. Was war deine größte Enttäuschung im letzten Monat? Hast du da was?
Keine.
Was dir so einfällt, wo du denkst, oh, das ist aber schiefgegangen, oder?
Ich habe ein bisschen gelernt, mich eher auf das Freudige zu konzentrieren. Und ich muss wirklich sagen, dass ich momentan keine Antwort habe auf die Frage. Ich bemühe mich wirklich zu sehen, was ich habe und was ich jetzt erreicht habe, dass ich hier heute sitze und das mein Mann dabei ist, meine beste Freundin und ganz tolle Freunde extra für mich da sitzen und dass jemand wie du, Uwe, sich die Zeit nimmt, über das, was ich geschrieben habe, sich zu unterhalten und das zu verbreiten, ist so eine für mich große Freude, weil das hätte ich nie gedacht. Und besonders hier in Deutschland, dann vergesse ich alles, was mich ärgert und mich ärgert sehr viel und ich bin auch sehr, das kann mein Mann bestätigen, aber das, was mir bleibt, sind eher die positiven Eindrücke.
Wunderbar.
Weil das andere hat man jeden Tag und das wird auch wieder kommen, aber was bleibt im Grunde genommen sind die guten Momente.
Tolle Antwort, Dankeschön. Das freut mich sehr und wirft ein deutliches Licht auf dich. Das ist sehr schön, finde ich. Nun merkt man ja, dass du die deutsche Sprache gelernt hast, dass es nicht deine Muttersprache ist. Und ich meine, jeder von uns hier Anwesenden und vielleicht auch die zuhören, haben eine Sprache gelernt, sei es Englisch oder Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Und wir kennen das alles. Meine Frage an dich ist, gibt es ein Wort oder eine Phrase, die in deutscher Sprache du benutzen möchtest, mit der du immer noch nicht zurechtkommst nach so langen Jahren? Wenn ja, welche ist das?
Nein, ich habe auch beim Lesen auf diese, ich glaube, das war das Wort Schleichende oder sowas, habe ich nochmal lesen müssen. Also das berühmte Eichhörnchen oder sowas, das ist immer ein Zungenbrecher für mich. Aber ich sage, ich glaube, die anderen haben sich dran gewöhnt, dass man einige Sachen nicht richtig ausspricht. Und ich muss wirklich sagen, dass ich nie eine Kritik gehört habe, weil ich etwas nicht spreche. Und es gibt noch sehr viele. Ich schaue immer wieder so mit den Artikeln. Ich sage,
das kennen wir ja.
Das schaue ich immer und ich sage, so ein Buch, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich kann sagen, ich kenne jedes Wort persönlich.
Aha, das ist wunderbar.
Also ich habe es nachgeschaut, überprüft. Vielleicht ist es auch der Grund, dass die Sprache ein bisschen anders wird, als wenn ein Deutscher das schreiben würde, weil ich jedes Wort in Frage stellt.
Verstehe.
Was ein Deutscher nicht mal überlegt, was das bedeutet. Aber ich bin ich meine, ich habe spät angefangen. Ich glaube, ich hätte das Buch früher nicht schreiben können.
Du hast es gleich in Deutsch geschrieben auch.
Ja, natürlich. Also ja, das war
nicht,
die.
Nicht so
nein, natürlich nicht. Für mich ist es jetzt natürlich. Entschuldigung.
Nee.
Das war diese große Herausforderung. Ich wollte immer schreiben, immer, seitdem ich klein bin, und habe auch angefangen und habe auch für mich Sachen geschrieben, habe sogar Krimi als Kind geschrieben auf Französisch. Aber es hat mir nie gefallen, nie. Ich habe gesagt, das kann jeder. Ein Franzose schreibt Französisch, ein Deutscher schreibt auf Deutsch und so weiter. Ja. Und das war für mich nicht aufregend genug.
Also ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich habe ja meine ganzen wissenschaftlichen Fachartikel habe ich ja auch in Englisch dann auch geschrieben. Und es ist immer ein Abenteuer. Also gerade vor allen Dingen, wenn man erst anfängt. Und dann gerade im wissenschaftlichen Bereich wird ja auf jedes Wort geguckt. Und ich kann das gut nachvollziehen.
Ja, also
ich sage, schreibst du heute noch in Französisch irgendwas?
Also oder? Das ist die Sache. Also, das erste Buch, Der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, das war die Herausforderung, weil das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte, auch sehr autobiografisch, die mit Frankreich und Deutschland zu tun hat. Und diese Geschichte wirklich außergewöhnlich, wie ein bisschen dieses Gemälde, der zufälligerweise nach Augsburg zurückkommt. Also ich habe eine Großtante gehabt, die Erste und Zweite Weltkrieg erlebt hat und mir das erzählt hat. Und diese Geschichte wollte ich wirklich immer schreiben. Und dann habe ich es auf Französisch angefangen und es war mir zu banal. Für diese Geschichte habe ich gesagt, da muss man was Besonderes machen. Bis meine Söhne, also der Jüngere besonders, Manuel, sagte mir, Mama, du kannst doch so gut auf Deutsch schreiben, schreib's doch auf Deutsch. Und ich hätte mich nicht getraut, wenn er nicht gesagt hätte, doch, fang an, du wirst sehen. Und das war die Lösung, die Lösung meines Problems, weil für mich war das außergewöhnlich.
Verstehe,
also diese Arbeit im Kopf, dass ich einfach sage, nein, ich schreibe es auf Deutsch und ich bin Dolmetscherin, dann war es die größte Freude danach, es ins Französische zu übersetzen, was ich gemacht habe, und das Buch ist auch in Frankreich erschienen, Le bruit du crayon qui tombe, und was ich natürlich auch gleich gemacht habe, nach dem Französischen habe ich ins Spanische übersetzt.
Verstehe.
Und ich hoffe, dass es jetzt bald erscheint, also das erste Buch. Und ich bin dabei jetzt, dieses Buch Mirador, weil das auch eine ganz tolle Geschichte mit diesem Buch Mirador. Ich bin wieder in Kontakt mit den Leuten, die in Mirador, Mexiko wohnen.
Ah, guck mal.
Ja, also ein netter Doktoranden, der seine Doktorarbeit über die Auswanderung die Immigration der Deutschen im 19. Jahrhundert nach Mexiko schreibt, ist zu mir gekommen, weil er gewusst hat, dass ich über Rugendas und über Mirador schreibe. Und er ist dorthin gefahren und da sind noch Nachfahren. Dort die Leben von Sartorius, der eigentlich das Mirador gegründet hat und mit der Familie Stallfort. Und alle wissen noch davon, von der Familie Stallfort. Und einige sprechen sogar noch Deutsch. Humboldt-Deutsch,
Humboldt-Deutsch, ja, das denke ich.
Humboldt-Deutsch. Und die haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und gerade gestern, also die überhäufen mich mit Nachrichten, haben das Buch bestellt, weil die es lesen können. Also das Buch kommt nach Mexiko.
Ja, super.
Und wird dort gelesen von Leuten, die in Mirador, also einige wohnen noch dort. Und es ist noch eine Plantage, es gibt noch Kaffee Mirador. Und das ist für mich also unglaubliches Gefühl, also dass ich, die kleine Französin, bringe einfach die Familie Stallfort, die haben sich auch ein bisschen gemeldet, die ganze Familie, die man nicht mehr so, wo man nicht mehr so Kontakt hatte, haben sich alle gemeldet und sind natürlich froh, dass jetzt Mirador wieder lebt.
Ja, das ist
und
da sind die Wege ja sehr verworren und so. Ich finde es das ist toll, dass sich sowas ergibt.
Ja, und, das ist ein wieder so ein, also Verbindungen gibt. Ja, rief einer aus den Emirates, sagt, ich bin dort und lese gerade dein Buch Mirador. Und ich habe gesagt, er ist auch Nachfahren von Sartorius, lebt aber in Emirates. Und ich war total verblüfft. Ich habe gesagt, wie diese Geschichte weitergeht einfach oder wie Kunst auch verbindet. Also ist unglaublich dieses Gemälde, es jetzt bewirkt. Also das so ganz, ja.
Ich finde das ganz toll, ja.
Froh.
Ich hatte hier noch stehen den Klang des Bleistifts, aber da haben wir ein klein bisschen ja schon von gehört. Das war ja auch so eine Sache, da hast du ja gesagt, das hatte auch mit sehr viel damit zu tun mit Frankreich und der war so erfolgreich. Ich frage mal was anderes, was sich jetzt gar nicht auf den Inhalt bezieht. Wie ging es dir denn damit, dass der plötzlich so erfolgreich war, dieser Roman?
Ich fand es nicht so erfolgreich.
Naja, aber er wurde immerhin...
Es könnte mehr sein. Ich verstand es, weil es sehr viele Menschen auf eine andere Ebene trifft. Also wenn ich zum Beispiel bei unseren lieben Freunde, Familie, Gruppe eingeladen war und diese Lesung bei Menschen, das hat mir der Gerd auch erzählt, ich habe gemerkt, wie eine bestimmte Generation, also unsere Generation, ins Grübeln. Sie hat gesagt, mein Großvater war in Frankreich oder der andere, ja, also die Großmutter hat auch erzählt, da waren auch deutsche, französische Soldaten oder wir haben noch Kontakt. Einige haben wirklich, also das ist mir jetzt viel erfahren, dass viele noch Kontakt durch den Krieg, durch Gefangenschaft in Frankreich immer noch Kontakt haben. Verstehe. Und ist also toll, auch noch ein tollen Kontakt. Und also das Buch hat, glaube ich, was mir ganz wichtig war, einfach ein positives, eine positive Wirkung gehabt auf Leute, die einfach gemerkt haben, meine Geschichte ist nicht einzeln. Und ich merke diese Geschichte von der Tante, die da einen Soldat aus dem Ersten Weltkrieg in den Ardennen kennenlernt und eine Liebe daraus entstanden ist und die das nicht leben durfte, weil es Krieg war, ist nicht einzigartig gewesen. Es gab viele solche Schicksale. Und mir war das so wichtig in dieser Zeit jetzt von Krieg und Unsicherheit und Völkerhass manchmal, sag mal so, dieses Wort zu sagen, also dass die Menschen also in solchen Zeiten eher also was Positives auch aufbauen können und schaffen, wenn man sich nicht an eine Tatsache wie sagen, dass man durch einen Krieg ein Volk verurteilt. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man den Menschen, also den Menschen eine Chance gibt, dass man sagt, erstmal, vielleicht ist er Deutsch oder Jude oder Araber oder das, aber erstmal spreche ich mit ihm. Erstmal, was richtig, ist er für ein
ist
Mensch?
Der Mensch erstmal da,
und ich sage, das geht auch jetzt mit den Russen. Man kann nicht alle sagen, das sind Putins Leute. Und das sind mit den Amerikanern, mit Trump. Wir dürfen sie nicht alle verurteilen. Und man darf nicht allgemein verurteilen. Man muss versuchen, immer auf dem Boden zu bleiben und zu sehen, was der Mensch selbst wert ist. Und das hat meine Tante damals gemacht, durfte aber nicht. Ich hoffe nur jetzt, dass wir ein bisschen aus der Geschichte lernen, was anscheinend sehr, sehr schwierig, weil die Leute scheinen nicht aus der Geschichte zu lernen. Aber wir lassen es nicht locker.
Ja, ich denke,
wir versuchen das
zu machen. Diese Geschichte auch ab und zu mal auf den Einzelnen zu gucken, ist sicherlich wichtig.
Ja, ganz
und das,
wichtig.
Das sollten wir nicht vergessen. Aber es ist schwer manchmal.
Ich will nur sagen, wenn man direkt involviert ist, ist es manchmal leichter. Ich erzähle immer die Geschichte meiner Mutter, die gesagt hat, als sie evakuieren mussten im Zweiten Weltkrieg, sind sie nach der Ligne de Demarcation, also nach Südfrankreich, 40, Französisch, in Frankreich sagt man la guerre 39-40. Also wir nennen den Krieg 39-40.
Ja, verstehe.
Die Deutschen sagen immer 39-45. Ja, aber uns ist der Krieg gewesen 39-40. Und danach war es Besatzung. Also es war kein Krieg mehr. Richtig, wir waren besetzt. Und das ist immer nett zu sehen, wie etwas von verschiedenen Seiten so anders betrachtet wird. Und meine Mutter hat gesagt, die Leute im Süden haben immer uns erstmal schlecht empfangen. Also unsere eigene Landsleute.
Verstehe.
Und die Deutschen, die da waren, waren einige so toll und so hilfsbereit. Dann haben die Leute, die direkt im Krieg waren, besser die Menschen kennengelernt als die hinten waren. Die anderen haben gesagt, die haben verurteilt.
Ja, natürlich.
Aber die Menschen, die da mitgelebt, meine Mutter hat gesagt, wir haben gesehen, wie die jungen Soldaten, die Deutschen, genauso gelitten haben wie unsere Soldaten. Und dann war es nicht mehr die Deutschen, die Franzosen, sondern der Krieg. Der Krieg war schuld. Und deshalb glaube ich, es ist nicht immer schwieriger, wenn man in eine schlimme Situation, weil man das Leiden erlebt und merkt, dass das Leiden keinen Unterschied macht. Vom Land oder vom Angreifer oder von die Soldaten sind die Armen.
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, mal drüber nachzudenken. Das ist also auf jeden Fall richtig. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal direkt mit der Handlung von Mirador beschäftigen. Bist du so nett und gibst uns und unseren Zuhörenden eine Übersicht, worum geht's eigentlich?
Es geht um ein Bild, um das Bild Mirador, das in Mirador 1833 vom Augsburger Maler Johann Moritz Hugendas gemalt worden ist. Es war ein Maler, wie gesagt, aus der Passage, aus einer Künstlerfamilie aus Augsburg, der einfach reisen wollte und die Welt entdecken wollte. Er war ein bisschen gegen diese frühere religiöses Malen, das im Atelier malen. Er wollte in die freie Natur. Er wollte die Farben des Weltes der Welt malen. Und dann ist er gegangen und das Bild wurde dort gemalt. Und die Familie meines Mannes, die Familie Stalfort, hatte ein Teil der Familie war Emigration im 19. Jahrhundert nach Mexiko, ausgewandert für Geschäfte und so weiter und hatte dort auch gelebt. Und ein Teil der Großvater von meinem Mann ist dort geboren, in Mexiko, der Alfred Fructuoso. Die haben alle Deutsch noch gesprochen, aber haben sich dort einfach als Händler und haben die Hacienda mit ein ganz berühmter Mensch oder so wichtiger Mensch, das war der Karl Sartorius, ein Demagoge aus Deutschland, Minengeschäft und ist in der Zeit von den Demagogen an diesem Mord an Kotzebue von Sand, ist er dort einfach mit involviert, war als Demagoge involviert und wurde verurteilt und musste Deutschland verlassen. Also und hat mit sich viele Deutschen mitgenommen aus dem Minengeschäft und die haben dort in Hacienda eine Hacienda gegründet. Das heißt, er wollte dort auch ein bisschen eine deutsche Kolonie in Mexiko im 19. Jahrhundert gründen. Und dieses Mirador, das ist zwischen Veracruz, der Hafen, wo man ankommt, wenn man von Europa kam, und ist Mittelpunkt nach Mexiko-Stadt. Also und dann sind alle damals, die nach Mexiko kamen, um nach Mexiko-Stadt zu gehen, sind in Mirador angehalten. Und Mirador wurde ein Zentrum von allen Deutschen, die nach Mexiko ausgewandert waren, sind irgendwann nach Mirador gekommen. Ja. Und der Karl Sartorius war wirklich ein sehr, sehr intelligenter Mensch, sehr interessanter Mensch und der hat wahnsinnig viel gemacht und viele sind auch für ihn gekommen, weil der wirklich interessant. Das ist das, was später sein wird, der Kaiser Maximilian.
Ja, genau.
Ist auch dort gewesen, wegen Sartorius. Und das heißt, dieser Mirador ist ziemlich wichtig geworden und die Familie Stalfort hat sich damals eingekauft und waren auch Mitbesitzer dieser Hacienda Mirador. Das heißt, man hat Beziehung also zu dieser Hacienda Mirador. Die, ein Teil der Familie, der Großvater von meinem Mann, ist dann zurück nach Deutschland und hat sich in Düsseldorf nieder. Und im Gepäck das Bild, was der Rugendas dort gemalt hatte, als er dort war. Und aber es war einfach, der Großvater war ein Familienmensch. Dort haben sie das Bild gehabt, aber vielleicht hat keiner sich dafür interessiert. Und der Vater hat das, der Großvater hat das einfach mit ins Gepäck nach Düsseldorf. Man hat ein bisschen vergessen mit der Zeit, was es für ein Bild ist. Es war Mirador. Aber der Maler, auch wenn man den sagt, war ein bisschen vergessen, glaube ich. Also mein Mann auf jeden Fall wusste gar nicht von dem Maler. Bis die Familie von, die Eltern von Uwe Ärzte eine größere Praxis in ganz Deutschland gesucht haben. Und sie wollten einfach, die Mutter war Augenärztin und der Vater Internist. Und die haben in ganz Deutschland eine Praxis, wo sie zu zweit sein können. Zufälligerweise war einer, ist eine frei geworden in den 60er Jahren in Augsburg. Dann kamen sie, die Großeltern sind dann mit der Zeit, damit die Kinder sie pflegen konnten, auch mit nach Augsburg gekommen. Und dadurch das Bild ist auch im Gepäck nach Augsburg gekommen und war immer an der Wand bei den Eltern am Schluss. Bis die Mutter einmal sagte, oh, dieses Bild ist schon ziemlich kaputt, war ein bisschen verletzt und so, man sollte es vielleicht restaurieren. 60er Jahre immer. Und dann hat sie es in einem Restaurator in Augsburg gegeben. Und da ist es diese Geschichte. Der Restaurator war total verblüfft und sagte, das ist ein Rugendas. Und dann sind alle ein bisschen von mir, und das tatsächlich ein großes Bild, weil Rugendas hat eher kleinere Formate gemacht, weil er viel auf Reise war. Und das Bild war eine Sensation einfach, das da. Und ich komme in diese Familie, höre diese Geschichte und sage, das muss man erzählen.
Das muss man schreiben.
Muss man schreiben. Und habe ich zum Glück, die Familie hat viele Chroniken gehabt, Familienchronik. Und ich konnte sehr viel daraus entnehmen. Und mein Mann natürlich und meine Schwiegermutter hat noch viel erzählt. Und ich konnte einfach wirklich alles recherchieren und habe gesagt, ich hatte das Glück, eben Deutsch zu sprechen, weil viele Unterlagen waren auf Deutsch, aber natürlich sehr, sehr viel auf Spanisch. Ich habe Spanisch studiert und war auch sehr viel auf Französisch, weil der Humboldt ist in Paris sehr, sehr oft gewesen. Paris war die Stadt damals, wo die alle sich immer getroffen haben von allen Teilen Europas oder aus der Welt. Und der Rugendas ist auch dort, hat den Humboldt dort in Paris getroffen. Und Humboldt hat sehr viel Briefe auf Französisch geschrieben. Hat auch sehr viel auf konnte perfekt Französisch, hat sehr viel, der hat auch seinen Bonplan gehabt. Also der hat sehr gut Französisch gesprochen und viele Briefe waren auf Französisch. Das heißt, also ich glaube an nichts und
die Kombination war ideal.
Ich habe gesagt, wer soll das sonst erzählen, außer ich. Also ich soll das schreiben, Punkt aus, fertig. Und das habe ich gemacht.
Wunderbar. Ja. Übrigens, da treffen wir uns an der Stelle. An einer Stelle, nämlich bei Humboldt, treffen wir uns. Weil ich mache zusammen mit der Universität Bern, die herausgegeben hat, Humboldts gesammelte, nicht in den großen Werken verbrauchte Schriften, sondern die in den Fachzeitschriften veröffentlicht sind und die in den Briefen zum Teil veröffentlicht sind. Die haben die zusammengebaut zu einem 10-bändigen Werk. Und das läuft bei mir sozusagen als aufbereitet in der Sendung. Die spreche ich und wir haben die zusammen rausgesucht. Und ich muss mal drauf achten, da ist natürlich auch was mit Mexiko zu tun hat. Briefe, vielleicht finde ich da ja sogar was in der Richtung. Und da treffen wir uns so ein bisschen. Also
sehr schön.
Also die Welt ist doch noch klein, selbst wenn es über 200 Jahre geht. Nein, also wunderschön. Und Da komme ich nochmal drauf zurück. Wir haben ja nun von dir vorhin schon ein bisschen was gehört aus deinem Buch. Und das war für jemanden, der das Buch nicht so wie ich schon in der Hand gehabt hat und gelesen hat, teilweise ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Warum bist du so sprunghaft aus der Vergangenheit in die Gegenwart? Warum hast du das nicht chronologisch erzählt? Was war da der Treiber?
Erstmal chronologisch erzählen, wenn es um einen Roman geht, finde ich immer so unecht. Mhm. Nichts ist chronologisch in einem Kopf. Mhm. Also man hat, also erst mein erstes Buch war deshalb so gedacht, das sind wie Flashback ein bisschen. Also wenn man etwas sieht, man denkt an was anderes.
Natürlich. Ja.
Also und man denkt nicht chronologisch. Und deshalb habe ich gesagt, chronologisch erzählen werde ich nicht so machen, weil es nicht also zu mir passt. Und da hat sich so ergeben, dass ich die zwei leben, weil mir sind die Parallele, mein Mann sieht das anders, aber das ist das, so wie ich das sehe. Mhm. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv mit Rugendas beschäftigt und immer mehr sind mir die Parallele zu dem Leben von meinem Mann vorgekommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte von beiden erzählen. Und wie mache ich das? Mhm. Und also es war jetzt die Überlegung, wenn ich ein Teil mache, andere Teil, dann ist es wieder so chronologisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, wie es mir kommt. Also ein bisschen, ich verfolge beide Leben und mache so wie ein Baukasten, ein bisschen. Verstehe.
Was jetzt bei dem einen passiert, ist ein Analog zu dem anderen.
Ein bisschen, oder sowas, ja. Also ich erzähle, dass die beides als Kind vor einem Bild saßen und ich habe das so bildlich gesehen, wie der kleine Ubaldo vor diesem Mirador steht und wie der kleine Rugendas, er war ja in eine Familie und sollte einfach in die Fußstapfen des Eltern, er sollte Graveur werden, also so ein Grafik und Drucken und Kupferstecher und alles lernen. Und ich habe beide mit Sehnsucht gesehen. Der eine mein Mann ist in Argentinien geboren, hat die Reise andersrum gemacht wie Rugendas. Der Rugendas ist in Augsburg geboren und ist nach Lateinamerika, so Mittelamerika, Südamerika gereist. Und mein Mann hat der andere Weg auf die andere Richtung. Und dann hat er gesagt, es ergibt sich wie eine Gegenreise, ein bisschen beide darzustellen. Und dann sind mir die Parallele so immer mehr geworden, fast Parallele, die umgekehrt waren. Also der Uwe wurde, also Ubaldo in dem Buch, wurde sehr von den Eltern nicht herzlich, aber vernachlässigt. Die hatten keine Zeit. Die mussten arbeiten.
Ja, das war hartes
Leben. Die Kinder mussten ein bisschen allein zurechtkommen, wurden in ein Kinderheim gebracht. Das stimmt alles. Und mein Mann hat das nie als schlimm angesehen. Der hat erkannt, es war notwendig. Aber der Rugendas, habe ich ihn so geschildert, glaube aber trotzdem, dass es stimmt, wurde sehr von der Mama umgetüttelt, als eben diese drei Kinder, das dritte Kind, also zwei waren schon tot und dann kommt er und dann ist er der erste Junge und sie ist ein bisschen spät dran für die Zeit. Also ich habe mich vorgestellt, dass der Rugendas im Gegensatz zu meinem Mann sehr umgeklammert worden ist von der Mutter, was am Schluss vielleicht das Gleiche ergibt, dass da ein Gefühl der Freiheit muss man, also der eine will sich befreien, der andere sagt, ich kann machen, was ich will, weil keiner interessiert sich dafür. Also so ist es nicht ganz genau, aber das habe ich mir so vorgestellt, dass einfach die gleiche Sehnsucht da war.
Also ich denke mal, das ist ja auch durchaus völlig legitim, weil es ist ja letztendlich so eine Art Autofiktion.
Ja.
Da sollte man sich an bestimmten Stellen an die realen Dinge halten, wenn man das so deutlich macht und tatsächlich verbindet mit speziellen Personen. Aber letztendlich ist es ja fiktiv. Und wenn du solche Parallelen siehst, dann ist es ja als Schriftstellerin für dich völlig in Ordnung, sie entsprechend auszuschreiben. Ja, du gehst ja nicht hin, du bist und gehst jetzt hin zu dem armen Uwe, der mir jetzt gegenüber sitzt sozusagen, und sagst, ja, du bist so, ja, das eben, ist ja nicht der Fall.
Aber das war für ihn nicht einfach. Ich muss sagen, es war für meinen Mann nicht einfach, weil ich immer ihn wieder, so erzähle, sag, aber so war ich da nicht, glaube ich. Und er sagt, nein, so sehe ich dich. Hm. Es ist was anderes, es ist mein Blick, wie ich das gesehen hat. Er hat nicht gelitten, wenn er also irgendwann fahren will ans Chiemsee. Das ist sein Lieblingsort. Er hat die schönsten Erinnerungen von diesem Kinderheim. Aber ich draußen sehe ein kleines Kind, der da allein dort ist und natürlich von eine gute Stimmung ist, aber trotzdem muss es schwer gewesen sein.
Von solchen Konflikten lebt ja ein Roman letztendlich.
Das ist eine Frage, die ich stelle. Es war die Freiheit des Buches.
Ja.
Es ist so, dass ich mich danach gesagt habe, es hat mich richtig dahin geführt. Ich konnte nicht anders schreiben. Mhm. Sogar wenn ihr mir sage, so genau war das nie, sagt doch, es war in mein Buch so. Ja. Und es muss auch so sein, dann passt es perfekt. Und das, was ich betonen will, das Buch ist gewidmet an Ubaldo und Mauricio. Mhm. Aber das Buch spricht von Frauen. Mir war ganz wichtig in diesem Buch, natürlich durch das Leben von Ubaldo und von Mauricio, mir war ganz wichtig, diese Frauen im Hintergrund hervorzuheben. Mhm. Also die Mutter von Uwe, die wirklich Tolles geleistet hat. Und die Mutter habe ich dann kreiert. Also die Mutter von Rugendas, ich habe nichts gefunden über sie. Das ist eine eigene Kreation. Aber am Schluss bin ich fast überzeugt, dass sie so war.
Und selbst wenn nicht, also du hast ja eine Idee damit. Und letztendlich ist das ja unser schriftstellerisches Handwerk, dass wir aufschreiben, was jetzt heute hier in diesem Raum passiert ist, kann jeder von uns, ja. Aber daraus eine Geschichte zu machen, die etwas aussagt, ist was ganz anderes. Und das tust du ja mit deinem Roman.
Und das war mir sehr, sehr wichtig, diese zwei Personage und vielleicht ich auch in der Mitte bin ich, in diese ganze, also wirklich aufwendige Familie, und viele haben sich über Mirador Männer, aber ich, die kleine Französin, verbinde alles. Also ich wollte diese Rolle der Frau, sage ich immer, jetzt ändert sich, weil viele Frauen kämpfen auch direkt, aber früher, in Zeit meiner Großtante, die Männer haben die Geschichte gemacht. Hm. Die Frauen haben die Geschichte gelebt.
Ja, erlitten,
und
möchte ich fast
gelebt.
Sagen, ja.
Das heißt, die Männer haben aktiv gemacht und die Frauen mussten sich anpassen an das, was gesagt war. Heute ist Krieg, heute kein Krieg. Die Frauen mussten sich adaptieren an jeder Situation. Und ich habe extra die Mutter von Uwe im Gegensatz, also eher das Gegenteil, die Mutter von Rugendas, die Friederike, habe ich total entgegengesetzt zu der Mutter von Uwe, nur um zu zeigen, wie jeder Frau auf ihre Art mit der Geschichte kämpfen konnte und es geschafft hat, auch also so was zu machen. Mit zwei verschiedenen Charakter, aber beide haben einfach das durchgehalten und durchgemacht. Mhm. Also,
und letztendlich wollte ich auch darauf hinaus noch mit der einen oder anderen Frage, die ich mir da jetzt aber sparen kann, weil du es so schön erklärt hast. Die Frage ist, es ist ja nicht so, dass du einfach eine Geschichte darüber geschrieben hast, wie ein Bild entstanden ist, wo es eine Weile war, dass es dann expediert wurde und dass es jetzt wiedergefunden wurde. Das ist ein gewisser Rahmenanteil dabei. Aber das ist ja nicht wirklich die Geschichte, um die es geht. Es geht ja um mehr. Es geht um die Menschen, die dort gelebt haben, die Frauen insbesondere, wie du es ja gerade eben sagst. Und das ist, glaube ich, was ist denn, wenn du das mal zusammenfassen könntest an der Stelle, was ist denn wirklich dieses Besondere? Du hast ja eben betont, die Frauen mussten das erleben sozusagen und haben es nicht bestimmen können. Mhm. Wie sind die denn damit zurechtgekommen? Waren die geknechtet, geknudelt und was auch immer, oder haben die es einfach erlebt, wie wir heute unser Leben erleben? Wie würdest du das sehen als Schriftstellerin?
Also ich glaube, dass sie sich sehr viel geändert hat. Also dass man jetzt eine Frau langsam, also einen größeren Platz in der, aber...
Ich meinte direkt damals schon.
Damals.
Wie sie es erlebt haben. Ist ja eine Sache, ich fühle mich unwohl, ich bin immer unterdrückt oder was auch immer. Oder haben sie einfach gelebt und trotzdem ihr Leben gut gelebt?
Gut gelebt weiß ich nicht. Also ich würde sagen, die haben nicht aufgegeben, mitgemacht. Viele haben sich vielleicht nicht. Deshalb erzähle ich von der Mutter, dass sie... Das weiß ich nicht, ob sie das gemacht hat mit Impfung und sowas. Aber ich wollte zeigen, dass die Frau in einem bestimmten Rahmen, deshalb habe ich geschildert, dass sie nicht die wollte schreiben, die wollte Gedichte machen. Das durfte sie nicht damals, es war nicht gut. Und dass die Mütter sogar schon gesagt haben, nee, Kinder kriegen, das ist das, was dein Job ist, mehr oder weniger. Und dann würde ich sagen, dass die Frauen trotzdem damit versucht haben, also es gibt Berichte von tollen Frauen, also die in der Zeit schon, also da was, ich kann schon fast verraten, mein nächstes Buch wird über La Malinche sein. Das ist die Übersetzerin gewesen von Cortés bei der Eroberung von Amerika.
Das ist interessant.
Und diese Rolle von dieser Frau, das wird auch eine Frau sein, was sie bewegt hat und wie sie empfunden worden ist von allen. Sie hat wirklich alles gemanagt in der Zeit als Frau, wo die Frauen Sklavinnen waren, verkauft worden sind, also von den Azteken an die Maya verkauft und dann kamen die Spanier und alles. Und sie hat, also man spricht noch von ihr heute, die ist eine von den wichtigsten Figuren der Conquista, also der Eroberung Mexiko. Und das will ich sagen, dass es immer gab Frauen, die in dieser Zeit sich durchgesetzt haben. Man sieht bei den Künstlerinnen auch so, wenn man heute also überlegt, wie viele Frauen gibt es als berühmte Künstlerin früher. Also man hat Marie Laurencin, ein paar Namen solche. Und wenn man sieht, wie kann Georges Sand das als Schriftstellerin, die danach sich aber es gab welche.
Ich komme jetzt aber nochmal an einer Stelle, müssen wir konkret werden. Wir haben ja zwei Sachen loswerden. Das erste war noch wegen der warum du es nicht chronologisch erzählst, haben wir verstanden, habe ich auch verstanden. Macht auch durchaus Sinn, so wie du es sagst. Und du hast das ja auch auf eine ganz bestimmte Weise gemacht. Es ist ja nicht so einfach so, dass du einfach nur Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und diesen gegensätzlich in der Zeit gemacht oder vom Ort gemacht, sondern du hast ja dir Mühe gegeben, eben dort auch wirklich Bilder einzufügen. Du hast aber auch solche Überschriften, die besonders gekennzeichnet sind, nicht einfach nur eine Überschrift, sondern vielleicht schilderst du uns, wie du das gemacht hast.
Ich habe sehr viel im Kopf, immer das bewegt sich, deshalb brauche ich meinen Rahmen. Ich sage immer, den Rahmen habe ich, mein Mann ist mein Rahmen, er schafft das, mich einzurahmen. Weil manchmal laufe ich über die Ufer, sage ich mal so. Und ich brauche beim Schreiben auch einen Rahmen. Und mein erster Rahmen bei dem Bleistift, das waren die Filme. Ich habe gesagt, ich habe das Buch mit Filmen erzählt, wie Filmsequenzen. Und ich habe wirklich bei jedem Kapitel an einen Film gedacht. Das ist das Einfachste ist diese verbotene Spiele von René Clément, ein alter Film. Aber das sind Kinder, die im Krieg einen Friedhof aufbauen, im Zweiten Weltkrieg. Und das hat mich so an meine Kindheit erinnert, in den Ardennen, wo wir immer auf dem deutschen Friedhof gespielt haben. Und dann habe ich gesagt, das wird ein Kapitel sein. Die verbotene Spiele von Clément, dieser Film. Und ich werde aus diesem Film meine Szene schreiben, also mein Flashback.
Verstehe.
Und dann, es war für mich ganz einfach. Dann habe ich bei jedem Kapitel an einen Film gedacht. Und ich habe gesagt, ich mag sehr gern Filme, ich habe auch Filmkommentare, sehr viel geschrieben. Und dann habe ich mir gesagt, für jede Szene aus also der meiner Geschichte, habe ich einen Film im Kopf. Und dann habe ich den Film hingeschrieben, wie der war. Und dann, da kam automatisch meine Szene, die ich erzählen wollte. Und deshalb nicht chronologisch, weil das war wirklich ein bisschen willkürlich. Ich habe versucht, trotzdem eine Chronologie zu halten. Und dann, bei dem habe ich gesagt, so, bei dem ersten hast du die Filmen gehabt. Was brauchst du hier für Rahmen? Ich habe gesagt, Bilder, Bilder. Dann habe ich mir wirklich dieses Buch wie ein Spaziergang durch eine Galerie. Wenn man in eine Ausstellung geht, man geht durch und man sieht also Bilder und daneben ist immer ein kleiner eine kleine Tafel, wo es steht und genau wie ich es gemacht habe, es steht meist ein Titel, also wie beim ersten hier. Also ich habe mich das vorgestellt wie ein Spaziergang durch eine Ausstellung. Und ich habe mir gedacht, jedes Kapitel wird ein Bild sein. Und das Bild wird wie im Museum mit einer kleinen Tafel erklärt, was das ist. Und man hat einen Titel, wie zum Beispiel Kind vor Gemälde sitzend. Und dann hat man, wenn es eine Person ist, und ich habe mir gedacht, dann gebe ich eine Person, damit man weiß, mit wem also man zu tun hat in diesem Kapitel. Und in dem Fall ist es Ubaldo Stalfort. Und dann schreibt man immer, wann dieses Bild gemalt worden ist. Also welches Jahr. Und dann habe ich gesagt, das passt perfekt. Ja. Dann kann ich ein Jahr geben, damit der Leser genau weiß, weil ich abwechselnd erzählt habe, bin ich bei Rugendas oder bin ich bei Ubaldo. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das schreibe, dann weiß genau der Leser beim Lesen, in welcher Zeit er sich befindet. Dann habe ich geschrieben, Kind vor Gemälde sitzend, Ubaldo Stalfort, Düsseldorf 1958. Und dann habe ich dazu hingeschrieben, was mir dann so dazu passen war, Bleistiftzeichnung auf Papier. Mhm. Aber das ist meine
nee, literarische. Aber das ist sehr geschickt. Es ist nur, es gibt an der Stelle, warum es ein bisschen schwierig ist, wenn man es nur hört, dann sieht man natürlich das Bild nicht dazu, das ist das eine. Und man, die Jahreszahlen und so weiter werden einem nicht so deutlich. Ja. Während man es, wenn man es liest, das ist wichtig. Mhm. Dadurch kriegt man sofort einen ganz anderen Eindruck. Man hat eine bessere Orientierung. Also ich sage das nur deshalb, dass die Menschen, die sich vielleicht für das Buch interessieren, nicht erschrocken sind, weil sie keine Orientierung mehr richtig haben. Mhm. Das ist ganz, ganz gut gemacht in dem Buch.
Mhm. Also ich habe wirklich insistiert, dass ich gesagt, beim Lesen, wenn man weiterliest, sagt man, oh, Moment, wo ist sie jetzt? Und dann habe ich eben dieses Datum davor, dass sie wissen, ach, eigentlich gibt es nur zwei Zeiten. Es gibt 1800 und dann 1900, weiter.
Und das 20 oder 22 oder 4 ist gar nicht so entscheidend. Nee, aber das war mir noch wichtig, dass wir das nochmal deutlich machen, damit da keiner Sorgen haben muss, dass er sich nicht zurechtfindet. Gerade weil du jetzt schon auch das nächste Buch erwähnst, da wird es mit der Recherche ja noch schwieriger und noch wichtiger. Wie hast du das jetzt gemacht? Du hast gesagt, es gab Aufzeichnungen in der Familie deines Mannes. Wie bist du da vorgegangen insgesamt? Gab es da tatsächlich so viel oder bist du in die Archive marschiert?
Sehr, sehr viele von der Familie meines Mannes, weil die Frauen in der Familie, meine Schwiegermutter, also die Mutter von Ubaldo, von Uwe, und die Großmutter von Ubaldo, also die Mutter von Alfred, die Frau von Alfred, Entschuldigung, die haben enorm recherchiert und enorm, also Ahnenforschung gemacht, muss ich sagen. Durch diese Ahnenforschung ist mir so viel gekommen, also unglaublich, was die Großmutter gemacht hat. Das sind so riesige Bücher geworden und die Mutter hat sie kopiert. Also sogar Fotos nachgemacht, damit alles drin ist. Also das heißt, Ubaldo hat geerbt, diese riesige Ahnenforschung. Und mit Details, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aus dem Besuch von Maximilian, vom Kaiser Maximilian, hat die Großmutter von Uwe das Rezept vom Kuchen, was die Lina Lepp damals gebacken hat. Und Alles ist drinnen und in Original auch Form. Der Besuch von Maximilian wurde eben also beschrieben. Ich habe Pläne gehabt von dem Mirador, als der Kaiser Maximilian dort war, wo er geschlafen hat, wo er da was dort war, wie viele Angestellte und natürlich Recherchen, also zusätzlich mit dieser Basis habe ich von Karl Sartorius, der Karl Sartorius hat sehr viel geschrieben, sein Sohn auch, der Florentin, hat auch über den Vater geschrieben, aber Sartorius selbst hat sehr, sehr viel geschrieben. Der hat über Mexiko um 1850 geschrieben. Er war sehr, wirklich sehr vielfältig, hat Recherchen in der Botanik, hat unglaubliche Sachen. Und dadurch bin ich an sehr viele Sachen. Ich habe sehr viel, mein Mann hat immer die Bücher bekommen, ich habe bestellt, ich habe Bücher. Sobald ich sah Mexiko um 1800 sowas, dann habe ich es gesucht. Und es gab außergewöhnliche Bücher, besonders von Gertrud Richard. Sie hat geschrieben, als ob sie den Rugen das persönlich kennengelernt hatte. Mhm. Und dann habe ich einen Brief drin gefunden in ihrem Buch über Rugen das, wo eben der Urgroßonkel von Uwe, Wilhelm Stallfort, erwähnt ist. Mhm. Dass er, wenn der Karl Sartorius hat an Rugen das geschrieben und sagt, wann kommen Sie nach Mirador? Genau um die Zeit. Und das ist sicher da, wo er das Bild gemalt hat, 1833. Und dann steht in dem Brief, und kommen Sie bitte gern, der Stallfort wird auch da sein.
Ah,
und das ist so nett. Also man hat Sachen gefunden. Es ist so, wie man, also wenn man so recherchiert und sowas findet, man sagt, es ist unglaublich. Und dann durch, also ich habe das Glück, dass ich befreundet bin mit Dr. Christoph Trepesch, der Direktor von den Museen in Augsburg.
Ah, ja.
Und er hat mich natürlich an viele Menschen gebracht, also erstmal er, bei sehr viel. Und er hat mich auch an Leute weitergeführt und gebracht, die unerhörte Sachen hatten, besonders der Dr. Dirk Bühler ist ein Spezialist, ein Doktor aus dem vom Deutschen Museum, also nichts mit Malen und so, der aber in Mexiko gearbeitet hat.
Ah, ja, verstehe.
Und durch die Verbindung mit Mexiko, Augsburg, Mirador und Rugen das, ist er ein Spezialist von Rugen das geworden.
Mhm,
und er hat mich unerhörte Sachen auch gezeigt, gebracht. Und durch tausend Ecken habe ich etwas noch ganz Tolles, eine Zeichnung von Rugen das auch in Mirador, er war da in Veracruz und er hat eine Pulqueria, also eine, wie hat er gesagt, Puncherei zum Puncherei, glaube ich, hat er gesagt. Punschbar, oder? Und dann
der
hieß
Punsch es. Ist der Schnaps, oder?
Punsch, ja. Roten. Und der hat das zum roten Strumpf. In Veracruz, also um 1830 oder sowas. Und man sieht, also er hat Menschen gezeichnet, Rugen das, und drunter hat er Namen geschrieben.
Ach,
und da steht unter einem Rugen das, also er selbst, und daneben Stallfort.
Das ist ja selten
und
sowas.
Das ist im Buch. Das ist im Buch, wenn man genau guckt.
Also
es ist für mich, das waren wie Weihnachten, wenn ich das gefunden habe, weil das, ich habe gesagt, meine Geschichte stimmt. Also dann war der Wilhelm Stallfort und ich habe eine Beziehung zwischen Rugen das und Wilhelm Stallfort, dass ich getroffen habe, dass er dort gewohnt hat. Mag sein. Ich bin nicht ganz sicher, dass sie sie getroffen haben, auf jeden Fall. Aber dass der Rugendas bei ihm in Veracruz gewohnt hat, da bin ich nicht ganz sicher. Aber könnte sein.
Ich sage nur Autofiction. Ja, ja? Autofiction. Also insofern, das ist
passt
ja,
perfekt.
Das ist super.
Also und sicher, dass sie sich getroffen haben, ist es auch jetzt.
Ja, super. Wenn du mal... Ich nehme jetzt mal deinen Mann raus, aber wenn du durch dein Buch gehst, wer ist denn dein Lieblingscharakter?
nein, mein Mann bleibt schon.
Ja, nee, aber
der Rugendas ist meine
ist dann auch von
meine Kreation.
Vom Schreiben her auch. Ich habe
gesagt,
Liebling, ja?
Ich mag nicht mein Mann, das ist klar, das
deswegen habe ich ihn rausgenommen.
Wir sind schon so lange zusammen. Meine Lieblingsfigur aus dem Buch ist wirklich die Friederike. Die Mutter von Rugendas, ja. Weil ich sie kreiert habe, weil ich gar nichts hatte über sie. Mhm. Nur, dass sie die Frau von Rugendas und dass sie so viele Kinder hatte und so welche gestorben und auch in dem Alter mit 27 ein Kind war, damals sehr spät. Und dann habe ich mir sie einfach so gedacht, wie sie war. Sie hat auch lange gelebt. Sie hat auch, der Vater ist 1826 gestorben. Von, also als der Rugendas so, wie alt war er? 26, 24. Und die Mutter ist 1800, glaube ich, 56 gestorben. Das heißt, und der Rugendas 1858, die hat die ganze Zeit gelebt. Solange der Rugendas gelebt hat. Die haben, also sie ist spät gestorben und hat als der Vater war der Direktor, Kunstdirektor der Kunsthochschule in Augsburg. Mhm. Und die Mutter, als er starb, hat diese Schule oder das Atelier von Graveur übernommen. Also es ist schon auch beeindruckend, wie die Frau damals das Ganze geführt hat, was dieses Atelier von Kupferstecher und Künstler hat sie übernommen. Mhm. Also, und das sind also Figuren, die mich faszinieren, dass Frauen in dieser Zeit vielleicht ein bisschen anders reagiert haben, als man was erwartet hätte. Mm-hmm.
Und, ich komme noch mal auf deine Idee mit dem nächsten Buch zurück, mm-hmm. weil das interessiert mich, weil ja auch für dich die Frauen eine große Rolle mm-hmm. in diesem Buch spielen und auch, wie ich finde, eine sehr interessante Rolle spielen. Wenn du jetzt diese Übersetzerin, Dolmetscherin, was auch immer, von Cortes beschreiben willst, wie stellst du denn sicher, was denkst du denn, dass dir nicht sowas passiert wie in Amerika mit Pocahontas?
Mit Pocahontas. Das kann ich nicht so noch so beurteilen. Ich muss jetzt recherchieren, ein bisschen, also Näheres. Diese Frau ist mir, ich habe Spanisch studiert in Frankreich. Ja, ja. Und meine erste Arbeit, also als Studentin in Reims, in Frankreich, habe ich über Goya geschrieben.
Oh.
Und die erste Person, die mir aus dieser Conquista hervorgegangen war, die Malinche, Doña Marina, also die ist Frau von Cortés geworden. Sie hat auch ein Kind von Cortés bekommen. Und diese Frau hat mich genauso wie Goya damals, also es waren die zwei Erinnerungen, die ich an mein Studium habe. Das ist Goya und La Malinche und Doña Marina. Das sind zwei Figuren, die mich total beeindruckt haben. Der Goya durch seine Modernität in der Zeit, was er gemalt hat, ist unglaublich als kritisch, sozial.
Ja, tolle Bilder,
ich werde jetzt dank, also mit Christoph Trepesch, habe ich organisiert, also eine Ausstellung aus Spanien von Goya verglichen, Los Caprichos de Dali, nach Augsburg bringen.
Ach, tatsächlich?
Und deshalb bin ich jetzt sehr mit toll. Goya wieder beschäftigt und ich sage, also irgendwie diese jugendliche Vorstellungen von Helden, Hero, also mein Goya und meine Malinche, die sind noch sehr präsent jetzt. Und Malinche ist mir gekommen, weil ich mein nächstes Buch wollte über meinen Beruf als Dolmetscherin widmen. Mhm. Ich habe so viel erlebt. Ich kenne alle Gefängnisse Bayerns. Ich arbeite für die Polizei, für die Regierung, für den Zoll, fürs Amtgericht und habe sehr viel erlebt. Mhm. Und das hat mich, also viele haben mir gesagt, du solltest das erzählen, weil das sind unglaubliche Geschichten so, ja. Und Erfahrungen. Bloß ich habe gesagt, es ist ein bisschen trocken, wenn ich da von mir so ein Buch lang über meine Gefängnisse besuche und das alles, was ich erlebt habe. Und da kam mir meine Malinche zu Rettung. Ich habe gesagt, so wie ich Ubaldo und Rugendas parallel erzählt habe, werde ich Malinche und Marie parallel erzählen. Mhm. Und das ist jetzt.
Da kann man ja von Glück reden für den Ubaldo, für den Uwe, dass es diesmal nichts mit, in dem Buch jedenfalls hier nichts mit Gefängnissen zu tun hat. Da muss man ja das zufrieden sein an der Stelle. Also ich finde das ganz, ganz, ganz interessant und ich wollte dich ohnehin vorhin, aber da waren wir mit der Zeit ein bisschen knapp geworden, noch Fragen zu deiner Übersetzertätigkeit, mhm. Weil das sind, ich kenne einer meiner besten Freunde in Niedersachsen, als er da weggezogen hat, sich das dann ergeben, aber hat das Gleiche gemacht, was du gemacht hast, ja, also war Übersetzer und hat dann also auch für ganz viele Schwarzafrikaner, sage ich mal, genau. Ne? Hat er das gemacht, im Gefängnissen auch, ja, und wo auch immer, und da habe ich damals auch viel mitbekommen,
ja.
Also da kann man eine Menge interessanter schreiben und vor allen Dingen kann man dadurch auch diese Menschen den Leuten mal ein bisschen näher bringen. Mhm. Und das brauchen die
das
auch letztendlich.
Das braucht man ja. Unbedingt. Also auch eine ich habe es in dem an Rugendas, diese Worte, die ich gelernt habe ich dem Rugendas, weil der Rugendas ist auch ins Gefängnis gekommen, weil er politisch involviert war in Mexiko. Und dann wurde es auch ausgewiesen. Er musste Mexiko verlassen, weil er einige Freunde gegen den General, der damals, regierte, so einfach ein bisschen intrigiert hat und oder mit in Mitwissenschaft war. Und dann musste er ins Gefängnis. Mhm. Also der Rugendas ist, glaube ich, 3 Monate oder so im Gefängnis gewesen. Und ich habe ihm Worte in den Mund gelegt, die ich für mich genommen hatte. Man kann nur die Freiheit genießen in vollen Zügen, wenn man die Stäbe eines Gefängnisses kennengelernt hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Weil ich bin so oft ins Gefängnisse gegangen und wenn einmal wollten sie mich nicht reinlassen, weil mein Ausweis abgelaufen war. Und dann habe ich denen gesagt, das war sogar in diese Gablinger Gefängnis, was momentan sehr viele bei Gablingen, bei Augsburg, das gibt doch so Probleme jetzt von Misshandlungen und so weiter.
Ach, die sind das, ja, jetzt weiß ich.
Da sind die. Also, und da wollte ich rein damals, war ich mit einem Rechtsanwalt oder musste ich zu einem Gefangenen gehen und an der Pforte sagen sie mir, es tut mir leid, Sie können nicht rein, weil ihr Ausweis ist abgelaufen. Und ich sage, hören Sie mich, ich will nicht raus, ich will rein. Und dann hat er so gelacht, ja. Dass er mich reingelassen hat. Ja. Und ich habe gesagt, wenn man das nicht erlebt hat, wie das ist,
ja,
jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin aus so einem Treffen in dem Gefängnis mit, habe ich mir gesagt, Marie, eigentlich bist du jetzt da und du kannst machen, was du willst.
Ja.
Du kannst ein Flugzeug nehmen und irgendwo fliegen. Keiner wird dir was sagen in unserem Land. Also das muss man
das
auch noch dazu sagen,
genau, ja.
Dass wir in einem Land sind, wenn ich morgen etwas oder jetzt einfach sagen, ich fliege weg. Keiner wird mir was sagen. Und ich habe gesagt, dieses Gefühl der Freiheit ist einem so bewusst, wenn man im Gefängnis gewesen ist. Hm. Sogar ich als Nicht-Insasse, also als Insasse.
Als
aber,
quasi Besucher. Sozusagen.
Ja, ja, und dann habe ich gesagt, man sollte vielleicht auf dem Programm in der Schule einen Besuch im Gefängnis. Also, dass man sieht, wie schlimm das ist, wenn man die Freiheit nicht mehr hat.
Ja.
Also wenn man gehindert wird, etwas zu tun, wie wichtig das wird, diese freie Entscheidung und dieses diese Möglichkeit, die wir alles haben und die wir nicht mehr bewusst genau. sind.
Und das ist einer der eines der Grundprobleme, das wir heutzutage in der Bundesrepublik, denke ich, auch haben,
ja.
dass diese Sachen
ja.
Zu normal sind.
Ja.
Einer meiner Songs, ja. ich mache so Demokratie-Songs auch
ja.
für die Schulen, die sind in bayerischen Schulen mittlerweile ja. auch. Da kommt die Vokabel drin vor, dass die Leute lernen müssen, dass Demokratie kein Naturgesetz ist.
Ja.
Ja. Und das, diesen Gedanken
ja.
mache ich dann
ganz
trage ich immer wieder in die Songs hinein.
Mhm.
Und ich bin heilfroh, dass das jetzt mittlerweile bei der in den Schulen, in den 9. Klassen wird jetzt die Verfassungsviertelstunde
ja.
gemacht.
Ja, ja, ja.
Und da kommen meine Songs rein und mhm. die tragen genau das, was du gerade sagst.
Und das
nämlich
ist so
wach
wichtig,
mal auf, ja. Damit du mal siehst, in welchem Land du wirklich
lebst. Du
willst,
also ja. man lebt in einem Land, wo man eine große Freiheit hat und Möglichkeit.
Ja, ja, ja.
Natürlich.
Und ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Roman, wenn ich dich bitten würde, und das ist wirklich jetzt fast wörtlich gemeint, in einem Satz zu sagen, warum hast du diesen Roman geschrieben?
Nicht einem Wort zu sagen, warum habe ich dieses
Ein Roman Satz. Geschrieben? Ein Satz, das Wort wäre zu knapp.
Ich muss schon überlegen.
Mhm, gerne, Ein Wort. Gerne.
Weil ich es nicht mehr alles für mich behalten konnte.
Wunderbar, wunderbar. Und das ist ein ganz wichtiger Treiber für Schriftsteller,
mhm.
dass es Dinge gibt, die in einem leben und agieren und die müssen einfach raus.
Mhm.
Und so ist das Buch auch letztendlich. Das kommt daher, nimmt einen mit und ja, es ist quasi auch mitunter als ein bisschen überrennend, überrollend, ja, aber man merkt, da steckt das hinter, was du gerade gesagt hast. Also das finde ich eine super Motivation. Es hätte auch sein können, dass du sagen musst, ja, ich habe mal wieder was über Mexiko schreiben können oder wollen oder sowas. Nein, das ist die beste oder eine der besseren Motivationen auf jeden Fall, das Buch zu schreiben. Ja, und ich meine, es ist noch nicht so lange auf dem Markt. Insofern kann man da noch nicht fragen, wie läuft es oder sowas. Aber bist du denn zufrieden mit dem Buch?
Natürlich.
So, mit dem Buch selbst?
Also ich bin sehr, sehr glücklich. Ich muss wirklich hier auch den Verlag Strux, mhm. Annette Struck und Matthias Mielis, die haben mich sehr unterstützt. Ich sage das auch, dass dieses Buch eigentlich, als ich mein erstes Buch bei Strux abgegeben mhm. habe, hat mir Annette gesagt und der Lektor, der Jürgen Kleindick, haben beide gesagt, ich habe wirklich einen großen Manuskript gebracht. Und dann haben sie mir gesagt, Marie, da sind 3 Bücher drin.
Mhm.
Es war so, dass wenn man, deshalb sage ich, ich konnte es nicht mehr für mich halten. Mhm. Ich hatte so viel, was ich erzählen wollte und noch nicht die Form gefunden hatte, wie ich es schreiben wollte. Als ich die Form endlich gefunden hatte, dass ich wusste auf Deutsch und dann eben mit diesen Filmen da, also als Filmsequenzen, das war mein Muster. Dann habe ich angefangen zu schreiben und das hörte nicht mehr auf. Und ich wollte alles schreiben in ein Buch, weil ich habe gesagt, ich bin jetzt schon älter, ob ich Zeit habe noch. Also ich habe nie gedacht, dass ich viele Bücher schreibe. Ich wollte ein Buch schreiben, mhm. wo alles drin ist. Und zum Glück, also wie gesagt, ich brauche einen Rahmen.
Mhm.
Und dann hat mir die Annette und gesagt, Marie, wir machen erst mal die erste Geschichte
mhm.
mit der Tante. Und diese, das ist eine einzelne Geschichte. Dann hat sie, es war für mich, als ob mich mein ein Bein geschnitten hätte, weil alles, viele Kapitel, ich sage, weg. Da war da drin noch die, das war so also noch nicht Rugendas, aber waren deine Eltern in Paraguay und Argentinien. Ich hatte alles rein. Und dann sagt, wir sortieren. Und danach, als ich dieses Buch bekam, habe ich gesagt, perfekt. Und dann habe ich gesagt, jetzt erzähle ich die zweite Geschichte. Und dann hatte ich schon unerhörte viele Kapitel, die, mhm. auf denen ich aufbauen konnte.
Mhm.
Und dann hatte ich auch natürlich im ersten über meine Tätigkeit als Dolmetscherin. Und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt noch erzählen. Und dann ist es so geworden. Und ich habe fast noch eine Idee für ein viertes. Also es ist aber erst mal gewesen, dass ich gesagt habe, alles muss raus. Mhm. Und das Glück, was ich hatte, ist Annette Strux und zu treffen, die mir gesagt hat, Marie, wir müssen sortieren. Und ich sage, sie ist eine von den, also bis jetzt habe ich nur mit ihr gearbeitet, aber sie kann das sehr gut mit mir.
Kann sie, wie gesagt, ich kenne sie ja auch und den Verlag auch.
Und die kann das und ich akzeptiere, wenn sie mir sagt, das braucht man da nicht. Ich akzeptiere, weil ich weiß, sie hat den Blick von dem Leser. Ich habe den Blick von dem, der schreibt und will so viel geben, dass man sagt, er weiß ganz genau, was ich sagen will. Aber sie kann das. Und dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie mich so im Griff hat und dass sie, also der Mann ist, also als Graf, Grafiker, also unglaublich, der hat ein tolles Buch, wirklich, also kunstvoll und alle, wir hatten das Glück auch, die Aufnahmen von den Bildern, auch sogar von Mirador, vom Museum zu haben.
Ja.
Direkt, also tolle.
Da war es mit den Rechten auch kein Problem.
Nein, ich sage, jeder hat mich unterstützt.
Das ist und ja nicht selbstverständlich überhaupt.
Nein, das war wirklich toll. Also so künstlerisch gesehen habe ich viel Glück gehabt, dass der Matthias das so toll verarbeitet hat und dass ich tolle Unterstützung vom Museum hatte, also vom Augsburger Museum. Alle Bilder sind vom Museum.
Also so vieles von dem, was ich eigentlich hätte sagen wollen, hast du gerade gesagt.
Gut,
das ist wunderschön. Und ich unterstütze das da an der Stelle auch vollständig. Mir gefällt das Buch auch. Es ist nicht so ein großes Buch. Es ist recht handlich. Es ist gut zu lesen auch. Ich bin ja auch teilweise durch die wissenschaftlichen Sachen, oder die halbwissenschaftlichen Sachen, die immer so um die 1000 Seiten haben, ist was anderes, wenn man so einen Koffer in der Hand hat. Mhm. Das ist schön zu lesen und ist auch schön anzusehen.
Auch schöne Formate.
In der Hand zu halten. Ganz wichtig, wie ich finde, auch in der Buchzeit. Mhm. Und ich bin wirklich begeistert von dem, was du gesagt hast, warum das raus muss, also da, warum du es geschrieben hast. Das hat so in der Form noch niemand formuliert. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, neigt sich unsere heutige Sendung über den Roman Mirador von Marie Gatet dem Ende zu. Mein besonderer Dank gilt einer heutigen Gesprächspartnerin, die mit mir ihre Einblicke in die Welt und in die Entstehung und Hintergründe auch dieses Buches geteilt hat. Das war für mich sehr interessant. Ein ebenso herzlicher Dank geht natürlich auch an die Zuhörenden, sowohl hier im Raum als auch draußen, die das dann hören, wenn es aufgezeichnet ist. Mirador ist eine wirklich eindrucksvolle Zeitreise, die Kunst, Familiengeschichte und Kulturgeschichte auf wirklich faszinierende Weise miteinander verwebt. Und Mirador ist ein kleines literarisches Kunstwerk, ein Buch für alle, die Freude an farbenfrohen Geschichten, an Kunst und an den großen und kleinen Wundern der Familienchronik haben. Lassen Sie sich von Maries bildreicher Sprache und der atmosphärischen Erzählweise verzaubern und entdecken Sie, wie ein Gemälde zum Schlüssel einer ganzen Familiengeschichte werden kann. Ich bin Uwe Kulnig und hören heißt dabei sein. Wir hoffen, dass Sie bald wieder mal bei Hörbahn on Stage da reinhören und bis dahin bleiben Sie interessiert und lassen Sie sich von unseren Themen inspirieren. Vielen Dank, Marie, dass du in dieser Sendung warst. Vielen Dank überhaupt an den Rest der Welt, dass er uns zuhört. Dankeschön.
Danke, merci.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.